Heute zu Gast im Podcast Damian, der Gründer der zwei erfolgreichen Shopify-Shops und Marken Nano und Mate. Wer ein bisschen bewandert ist in dem ganzen Zahnbürstenmarkt, der wird die Marken wahrscheinlich schon kennen, der wird vielleicht aber auch schon über Damian gehört und gelesen haben auf LinkedIn, wo er immer regelmäßig postet. Er teilt relativ viel und er teilt auch heute hier bei uns im Podcast, denn es ist Wahnsinn, was er zusammen mit seinem Co-Founder aufgebaut hat. Nicht nur eine Marke, sondern zwei Marken aufgebaut, erfolgreich skaliert, gebootstrapped und das Ganze eben nur zu zweit. Das heißt, er geht hier tiefer rein und erzählt überhaupt, wie es dazu kam, die ersten Schritte, die ganzen Learnings auf dem Weg, das allein schon spannend genug und dann am Ende aber auch nochmal halt eben so seine Learnings, seinen Ansatz, um halt eben sowas überhaupt zu schaffen, Dinge zu automatisieren, zu dokumentieren und noch einige weitere Tipps, wie er es schafft, halt eben super effizient und schlank das Ganze anzugehen. Deswegen hier heute im Podcast Damian, der einfach Erfahrungen, Tipps und Co. teilt aus dem Aufbauen von zwei Marken auf Shopify.
Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
Doch bevor es losgeht, wie sollte es fast anders sein? Hier im Merchant Inspiration Podcast möchten wir kurz einmal die Aufmerksamkeit lenken auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist klar, glaube ich, ein Tool, was immer wieder hier genannt wird. Wenn ich nach dem Tool frage, was viele feiern, was so die Nummer 1 ist, quasi die eine App, ohne die sie nicht leben könnten, dann ist ganz, ganz oft klar mit vorne dabei. Das hat einfach den Grund, dass es eine sehr starke App ist. Es ist ein Tool, eine Möglichkeit, die verschiedenen Silos aufzubrechen, wo Daten liegen und alles in einem zu bündeln, damit du endlich die Klarheit hast, dass die Durchsicht dahingehend, was eigentlich in deinem Online-Shop passiert, was in deinem Marketing passiert, damit du verstehst eigentlich, welche Kanäle wichtig sind, welche Zielgruppen du wie ansprechen kannst. Also dieses ganze Thema rund um datengetriebenes Arbeiten, aber auch eben das Verstehen, was im Shop passiert, das geht extrem gut mit klar. Sehr viele Brands vertrauen darauf, sehr viele Brands feiern es auch öffentlich, auch hier im Podcast. Deswegen schaut doch mal vorbei auf merchinspiration.com, haben wir eine Landingpage mit näheren Informationen rund um klar und das Tool, auch Beispiele, auch nochmal ein paar Referenzen und das Wichtigste natürlich für dich, wenn du noch nicht Klar-Nutzer, Nutzerin sein solltest, dann findest du da auch einen, ja sagen wir mal Code, ein besonderes Angebot, halt eben damit du klar nutzen kannst, ausprobieren kannst, deswegen viel Spaß jetzt hier aber mit dem Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich, hier zu sein. Wir sind ja jetzt jüngst über die 200-Episoden-Marke gekommen. Und wen könnte ich mir da Besseres vorstellen als Gast als dich, Damian? Du bist nämlich derjenige, das werden wir gleich nochmal ein bisschen tiefer hören. Wenn man auf LinkedIn so ein bisschen rumguckt, dann kann man dich auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Du schreibst ja ab und an ein paar Kommentare, denn das, was euch besonders macht, sind einerseits natürlich eure Produkte und eure Marke. Das auf jeden Fall, beziehungsweise Marken, muss man ja eher sagen. Es sind ja tatsächlich gerade zwei Marken, die ihr macht. Aber eben auch die Art und Weise, wie ihr es macht, ist sehr beeindruckend. Und da freue ich mich gleich, dann tiefer reinzugehen, denn ihr seid ein sehr leanes, schlankes Team, nämlich zwei Leute. Und schaukelt trotzdem so ganz solid und souverän das ganze Business und habt sogar noch Zeit, dann eben zumindest in deiner Person, Damian, hier vorbeizukommen und Zeit zu nehmen, da einmal drüber zu sprechen. Deswegen Wahnsinn, sehr cool, ich freue mich, will gar nicht weiter reden. Damian, willkommen im Podcast.
Ganz lieben Dank, Adrian, freue mich sehr über die Einladung.
Cool, so, das heißt aber, wenn man dich tatsächlich noch nicht kennen sollte, vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei Sätze zu dir sagen und so ein bisschen erklären, wer du bist, was du machst.
Das mache ich gerne. Also ich heiße Damian Bungert, ich bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder. Ich lebe in Essen im Ruhrgebiet, arbeite hier in Düsseldorf, wo ich auch gerade sitze in unserem Büro, zusammen mit dem Mert. Du hast es gerade schon angesprochen, wir sind ein sehr kleines Team, wir sind zu zweit. Sitzen jetzt hier in Düsseldorf im Büro und ich habe meinen Werdegang, ich meine, wenn ich da so ein bisschen drauf eingehen soll. Ich habe mal Journalistik studiert. Also davor tatsächlich war ich auch mal Handballprofi. Also ich habe 12 Jahre lang professionell und semiprofessionell Handball gespielt. Habe dann mal Journalistik und Unternehmenskommunikation studiert in Iserlohn und in London. Habe danach als Redakteur gearbeitet. Also habe die Ausbildung zum Redakteur gemacht. Dann auch als Redakteur gearbeitet. Erstmal klassisch im Tageszeitungs-Online-Journalismus, aber auf lokaler und regionaler Ebene, hier in quasi den Niederrhein rauf und runter. Und danach für ein Golfmagazin. Bin da auch, eigentlich war eigentlich ein ganz cooler Job. Ich bin ziemlich viel um die Welt geflogen, habe Golfplatzeröffnungen und Golfturniere begleitet und Stories geschrieben. Das hat großen Spaß gemacht. Aber dann war ich so Mitte 20 und habe gedacht, okay, jetzt müsste schon der nächste Step mal kommen. Und dann habe ich einen Quereinstieg gemacht in die Unternehmensberatung und war dann dort, hatte eine sehr, sehr steile Lernkurve, war dort international auf Projekten unterwegs, habe da ganz andere Sachen gemacht als im Journalismus, habe unter anderem Procurement-Projekte betreut, also komplett anderes Beritt, aber hat mich sehr, sehr viel nach vorne gebracht, also sowohl persönlich als auch was meine Fähigkeiten im Job angeht oder im beruflichen Sinne. Ja, und dann habe ich in der Unternehmensberaterzeit den Mert kennengelernt, meinen Co-Founder. Und wir haben festgestellt, dass wir beide ein ähnliches Hobby oder beziehungsweise das gleiche Hobby hatten, nämlich E-Commerce. Also ich hatte parallel schon bei Golftime angefangen, einen Amazon FBA-Shop aufzumachen, eine Marke gegründet, Unternehmen gegründet und so weiter. Das alles nebenberuflich. Und habe dann Fellpflegehandschuhe für Hund, Katze, Pferd bei Amazon, über Amazon FBA verkauft. Und der Mert hatte aber schon Erfahrung mit Shopify, hat dort eine Schmuckmarke aufgebaut und quasi, ist ein bisschen lustig, weil er das wirklich parallel zu Purelay gemacht hat. Also das waren so die Anfänge, als Purelay auch noch so am Anfang war. Die waren halt irgendwie am Anfang gleich groß, war halt irgendwie eine ganz, ganz lustige Geschichte. Er hat das dann aber dran gegeben, eben weil er auch noch Vollzeit Unternehmensberater war und dann auch junger Familienvater. Ja, und so haben wir uns kennengelernt, haben festgestellt, hey, wir haben ein gemeinsames Hobby, aber eigentlich keine Zeit dafür, weil wir beide Fulltime-Berater waren und eben aktive Familienväter. Ich sage das immer mit dazu, aktiv, weil wir eben nicht so sind, dass wir gesagt haben, okay, wir arbeiten irgendwie den ganzen Tag und sind froh, wenn wir nach Hause kommen, wenn die Kinder schlafen, sondern wir wollen halt auch gerne mit irgendwie im Familienleben dabei sein. Und entsprechend ist dann die Freizeit für unser E-Commerce-Hobby war dann eben knapp. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal irgendwie die Kräfte bündeln und schauen, ob wir vielleicht gemeinsam was machen. Und das war dann so ein bisschen der Weg, der Startschuss für da, wo wir jetzt stehen. Denn seit, ja, das machen wir jetzt seit 5 Jahren, machen wir das eben zusammen und teilen uns da schön auf mit unseren Disziplinen, die wir beherrschen, mit den Fähigkeiten, die wir haben. Das passt bei uns, ist ein sehr, sehr cooles Match und das sorgt auch dafür, dass wir uns eben immer noch so schlank aufstellen können. Aber das war so ein bisschen mein Leben in 4,5 Minuten erklärt. So ein bisschen ja, bis dahin, wo wir jetzt stehen, ja.
Ja, Wahnsinn, das ist auf jeden Fall, genau, super spannend, das einmal zuzuhören. Ich bin nach wie vor beeindruckt, dass man quasi, ihr habt quasi euer Hobby zum Beruf gemacht, kann man bei euch tatsächlich auch sagen, wenn man sagt, okay, euer Hobby war tatsächlich E-Commerce und habt dann irgendwann gesagt, komm, wir wollen das aber jetzt irgendwie richtig machen, das macht uns Spaß, da kann man was mitmachen, aber man braucht halt eben die Zeit dazu, deswegen dieser Schritt reingegangen in den E-Commerce und wirklich fulltime was gemacht. War das dann einfach nur das, was ihr eh schon gemacht habt? Also du hast ja erwähnt, du bist gestartet mit Amazon FBA, ihr hattet eben da eure Produkte. Der Mert hatte halt eben seinen Schmuck. Habt ihr das einfach weitergeführt oder habt ihr dann gesagt, nee, das, wenn wir das jetzt machen, den Schritt halt eben quasi Vollzeit beide gemeinsam da reingehen, dann braucht es was anderes und wir setzen uns jetzt einmal hin und analysieren den Markt, wo es was braucht.
Ja, ich muss, ich habe, glaube ich, vergessen, eine wichtige Information noch hinzuzufügen, denn wir haben das nicht sofort Fulltime gemacht, sondern wir haben beide noch Vollzeit als Unternehmensberater gearbeitet und haben quasi unser Hobby wirklich nebenberuflich weitergeführt. Also wir haben einfach nur das wieder aufgegriffen, aber zu zweit, genau. Also ich hatte damals schon, also ich sag mal jetzt so, das unternehmerische Konstrukt, die Firma selber, die hatte ich damals schon gegründet. Der Mert hat das als Einzelunternehmer gemacht und der ist dann quasi bei mir mit in die Firma sozusagen, also rein juristisch betrachtet muss man da ja ein paar Schritte gehen, damit er beteiligt ist, dass wir beide 50% an der Firma haben, was heute eine GmbH ist, war damals eine UG und Co. KG. Und so ist er quasi bei mir mit eingestiegen, wenn man so will, obwohl da ja noch nichts wirklich war. Also bis auf das Stammkapital, was wir eingezahlt hatten, das war ja, ich habe ja noch kein wirklich Geld damit verdient. Und deswegen, wir haben das erstmal wirklich als Hobby weitergeführt und haben gesagt, okay, lass mal schauen, was wir daraus machen können. Wir haben tatsächlich mit als erstes Projekt auch das Schmuckthema mit aufgegriffen wieder und auch meine, ich sag mal, Tiermarke, die ich hatte. Ne? Also Wappentier ist die Marke, die gibt es auch immer noch, die ist auch immer noch geschützt, die habe ich mir immer noch schützen lassen, also die habe ich auch noch. Das war die Marke und wir haben halt gesagt, okay, was können wir da noch machen? Wir haben dann rumgespielt. Also wir haben einen Shop gebaut für so royale Tierporträts zum Beispiel, die wir dann unter Wappentier verkauft haben. Wir haben aber auch die Fellpflegehandschuhe nochmal gelauncht bei Amazon. Ne? Also das eine war ein Shopify-Shop, das andere war ein Amazon-Shop. Also wir haben quasi so ein bisschen rumprobiert und tatsächlich nie irgendwie einen richtigen Businessplan gemacht und gesagt, okay, wir gucken jetzt irgendwie uns eine bestimmte Nische aus und gehen da voll rein, weil das ist total erfolgsversprechend. Sondern wir haben erstmal gesagt, lass uns mal mit dem starten, was wir schon haben. Ein bisschen Schmuckexpertise in dem Markt, ein bisschen Fellpflege oder Tierexpertise in dem anderen Markt. Und sind ja nun mal auch beides Märkte, wo auch ein bisschen Musik drin ist. Das heißt, das haben wir dann schon so gemacht und wir haben mal irgendwann durchgezählt. Wir haben 10 bis 15, wer Mert sagt, kam sogar auf 15 Projekte und Ideen, die wir mal so angegangen haben, nie wirklich alle komplett umgesetzt, aber schon viele davon auch wirklich umgesetzt mit einem Shop und damit mit verschiedenen Konzepten. Also wir haben auch mal eine Zeit lang dieses Schmuckthema haben wir dann weitergeführt im Bereich Männerschmuck, haben eine Männerschmuckmarke gemacht. Da waren wir dann parallel zu Daniel Bittmann, als der auch noch Männerschmuck-E-Commerce-Unternehmer war, unterwegs. Das ist ganz witzig gewesen und da haben wir dann Männerschmuckmarke, die haben wir dann zusammen mit einem Influencer. Da hatten wir dann einen Influencer, der hat irgendwie 350.000 Follower gehabt und war so ein Fitness-Influencer, gut aussehender junger Mann aus München, der jeden Tag pumpen geht und den haben wir dann quasi so als Testimonial gehabt und haben über ein Revenue Share mit dem, also so ein Modell gemacht quasi, haben gesagt, okay, du pushst die Marke, das ist mit deine Marke sozusagen und wir kümmern uns aber um alles andere, um den Shop, ums Procurement, um Versand und so weiter. Und solche Projekte haben wir dann eben parallel zu unserer Beratertätigkeit gemacht. Also es war wirklich einfach reines Hobby, reines nebenberuflich gestartet. Wir haben zusammen losgelegt 2019, also sind jetzt 5 Jahre zusammen unterwegs. Das haben wir dann 2019, 2020 und ich war tatsächlich bis, und Mert auch, der Mert bis Anfang vergangenen Jahres und ich noch bis Ende 2022. War ich entweder fest angestellt oder halt quasi mehr oder weniger auch noch als Freelancer, als Fulltime-Freelancer in der Beratung und habe so Projektmanagement gemacht und sowas, um einfach Rechnungen zu bezahlen. Denn ja, das ist halt tatsächlich so, war auch keine super einfache Zeit. Also es klingt jetzt so retrospektiv, klingt das irgendwie so, ja, habe ich dann gemacht und war alles cool. Das war halt auch eine echt schwierige Zeit für mich tatsächlich, um das Ganze zu jonglieren, weil ich hatte auf der einen Seite ein Startup, was seit Ende 2020 mit Nano die Zahnbürste, da gehen wir ja auch gleich noch ein bisschen drauf ein, vielleicht losgelegt hat und dann auch recht schnell Früchte getragen hat, aber halt vollständig gebootstrapped. Das heißt, wir hatten keine Investoren oder so. Wir haben jeden Gewinn reinvestiert ins Unternehmen, aber es hat schon Gewinne gemacht, aber wir konnten uns dann dennoch keine Gehälter auszahlen. Und es ist halt einfach immer so ein bisschen am Anfang die Frage, wenn man gebootstrapped gründet, ja, wann kann ich mir welches Gehalt auszahlen? Und ich habe es ja eingangs schon ein bisschen beschrieben, mit 3 Kindern und also mit einer Familie, die man zu entertainen hat, dann ist halt dein Fixkostenapparat schon ein bisschen anderer, als wenn ich irgendwie noch Anfang 20 bin und zu Hause wohne. Also bei den Eltern zu Hause. Ja. So. Zu Hause wohnen sollte man tatsächlich immer, aber bei den Eltern zu Hause meine ich. Da habe ich dann andere Voraussetzungen gehabt. Das heißt, für uns hat sich die Frage nicht gestellt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt von einem Unternehmensberatergehalt irgendwie und einem Lebensstandard, den man entsprechend irgendwo auch hat und vor allen Dingen Fixkostenthema mit der Familie hin und zahlen mir irgendwie 500 Euro brutto aus. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Das ist relativ klar. Deswegen mussten wir irgendwo auf ein Level kommen, erst dahin kommen, bevor wir dann den Schritt gehen und sagen, okay, wir gehen wirklich voll da rein und sehen auch wirklich, dass es sich lohnt. Und und das machen wir jetzt quasi seit Anfang vergangenen Jahres sind wir im Prinzip beide Vollzeit bei uns drin.
So dass ihr euch da auch ein Gehalt auszahlt und nicht mehr angewiesen seid auf quasi externe Gelder. Was war der Grund oder hat dir die Hoffnung gegeben, so da durchzuhalten? Du hast ja so schon gesagt, es war keine einfache Zeit. Rückblickend hört man dann immer so, fällt man leicht in diese nostalgische, romantisierende Art, dass man sagt, ach, das ist halt so genau das, was Entrepreneurship irgendwie ausmacht. Head Nutrition, der Johannes war ja auch auf Meetup bei uns, der hat auch so, wenn man dann rückblickend die Storys erzählt, hört es sich cool an, aber in dem Moment, wenn man halt irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht, irgendwie ewig viele Schulden hat, das Geld der Investoren verschrottet hat in einem schlechten Produkt quasi, wo man selber weiß, ja okay, war doof, aber jetzt ist es so, da hört sich das alles immer sehr cool und witzig an und ja, ist halt eben so, aber im Moment selber ist es ja gar nicht witzig so. Und deswegen die Frage auch da, du weißt ja nicht in dem Moment, wenn du da drin stehst, so, wie geht's weiter? Wird alles eine Success-Story oder ist es einfach so, du hättest schon viel früher eigentlich abspringen müssen, weil das ist einfach eine Zeitverschwendung. Was gab dir quasi die Kraft, da weiter durchzugehen?
Ey, du hast es ziemlich gut zusammengefasst. Also es ist wirklich so, bei uns war es jetzt nicht die Investorengelder, die wir irgendwie verblasen haben, aber es ist halt einfach so, wie ich gerade eben gesagt hatte, wenn du halt vollständig 100%, also wir sind aus unserem eigenen Cashflow heraus gewachsen und mussten einfach, weil wir haben physische Produkte, das heißt, wir haben ja immer der Zirkel ist halt immer so, dass ich Ware einkaufen muss, logischerweise dann in Vorleistung gehen muss und die Ware dann erst abverkaufen kann und dann im besten Fall mit Gewinn und dann reinvestiere ich den Gewinn oder einen Großteil davon wieder in die neue Ware, weil ich muss ja weiter meine Kunden bedienen und die neuen Kunden bedienen. Entsprechend ist das ja so der Zirkel, den eigentlich jede Marke, jedes Unternehmen mit einem physischen Produkt hat, was eben komplett eigenfinanziert ist. Und wir haben auch nicht auf Warenvorfinanzierung oder sowas gesetzt, sondern das wirklich, wirklich aus dem eigenen Cashflow raus gemacht. Ja, zu deiner Frage, also was lässt einen da durchhalten? Also ich glaube, da sind wir sehr auf so einer persönlichen Ebene und das ist so dieses schöne Buzzword des Mindsets, also der Einstellung dazu, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Und das kann ich für mich so beantworten, dass ich irgendwann jetzt, ich bin jetzt 36 und ich habe dann irgendwann über die Jahre, die ich auch angestellt gearbeitet habe, einfach festgestellt, dass das nicht mein Konzept vom Leben ist. Also ich möchte einfach nicht als Angestellter arbeiten, sondern ich traue mir selber zu und ich habe irgendwie für mich selber Fähigkeiten, die ich mir zutraue, wo ich sage, ich möchte mein eigenes Ding machen. Und das steht bei ganz vielen, glaube ich, so ein bisschen schwirrt im Kopf herum. Ja, ich will mein eigenes Ding machen, aber ja, was bedeutet das denn eigentlich? Und das habe ich dann tatsächlich in dieser ganzen Zeit, wo es dann auch so war, dass ich wirklich Freelancer-Jobs gemacht habe, um die Rechnungen für nächsten Monat zu bezahlen. Ne? Aber dann halt als Freelancer, da weißt du halt nicht, da bist du halt immer der Erste, der auch von einem Projekt mal wieder runter ist. Oder ne? Also es ist ja nichts von Dauer und es ist nichts mit der sozusagen Sicherheit, die man sonst hat, wenn man als Angestellter sein Gehalt bekommt. Was mich hat durchhalten lassen, ist wirklich, dass ich gesehen habe, dass unsere Projekte Früchte tragen. Also ich habe halt gesehen, das ist ein wirklich funktionierendes Modell. Also wir haben mit Nano wirklich, waren wir am Zahn der Zeit, wenn man das mal mit Zahnbürsten auch so bildlich schön darstellen kann. Wir haben eine Zahnbürste, die eben eine super Alternative ist für unfassbar viele Millionen Menschen tatsächlich, die Probleme haben mit ihrem Zahnfleisch, mit ihren Zähnen, die Empfindlichkeiten haben, die nach Operationen irgendwie eine sanfte Zahnreinigung benötigen. Und da haben wir wirklich da haben wir ins Schwarze getroffen, sage ich mal, Ende 2020, haben sehr, sehr schnell skalieren können, einfach weil es eben super profitabel war und damals auch noch gut funktioniert hat über Paid Social, also das war unser Haupttreiber dafür natürlich. Und das hat mich dann eben auch in dieser ganzen Zeit durchhalten lassen, also dass ich gesagt habe, okay, ja klar, muss ich jetzt irgendwie noch parallel was anderes jonglieren, damit ich meine Miete bezahlen kann, damit ich unser Leben finanzieren kann. Aber ich habe hier ein Projekt, was richtig groß werden kann. Und wir haben einen großen Markt. Und wenn wir jetzt über das Thema, also ich sag mal, über unsere Produkte und über die Zielgruppen und so weiter sprechen, das ist für mich immer relativ einfach zu sagen, weil wir ja überhaupt keine spitze Zielgruppe haben, sondern Zähne putzen. Also ich hoffe, du putzt dir auch die Zähne. Ich hoffe, das tut jeder. Also das sollten wir alle mindestens zweimal am Tag tun.
Auf jeden Fall,
Ja, und wir haben ein Verbrauchsprodukt, das heißt, du verbrauchst es halt auch irgendwann, du musst halt irgendwie alle 2 bis 3 Monate solltest du mal die Zahnbürste oder die Wechselköpfe für deine Schallzahnbürste oder Elektrozahnbürste wechseln und ja, alleine das sind schon sehr, sehr gute Voraussetzungen, um irgendwie ein erfolgreiches Business aufzustellen, weil du natürlich unfassbar viele Marketing-Angles auch entwickeln kannst und ich sag mal Sub-Zielgruppen rauspicken kannst, die du super ansprechen kannst und genau so haben wir uns dann vorgearbeitet und ich habe einfach das Potenzial gesehen in dem Business, was wir machen und vor allen Dingen auch an unser beider Fähigkeiten, sage ich mal, geglaubt, weil wir wirklich so vom Team, wie wir aufgestellt sind, dass wir eben nur zu zweit sind, aber uns halt super ergänzen, was unsere Fähigkeiten angeht. Und daran habe ich geglaubt und deswegen gab es für mich nicht mehr den Weg irgendwie zurück, weil ich da relativ genau wusste, das will ich nicht mehr.
So. Okay, Also quasi die einerseits diese klare Vision, hey, so, du weißt, du willst nicht wieder zurück in diese Festanstellung, du willst dein eigenes Ding machen. Das war quasi so dieses, das Licht am Ende des Tunnels und gleichzeitig aber währenddessen, während du gelaufen bist, quasi hast du schon die ersten Anzeichen gesehen, halt eben, dass dieses Produkt, die Marke, dass da einfach kleine Erfolgserlebnisse immer wieder sind und eine Art positive Entwicklung kommt und das hat immer wieder diese kleinen Schritte, diese kleinen positiven Momente haben dir einfach immer wieder diese Kraft gegeben zu sagen, yo, ich bin auf dem richtigen Weg und wahrscheinlich auch, du hast es erwähnt, als Bootstrapped-Firma oder das ist ja das Ding, ne, irgendwie entweder Gehalt selber auszahlen oder das Geld halt eben nutzen, um in die Produkte zu investieren und dann bleibt wahrscheinlich auch nicht viel Möglichkeit, wenn du dann halt eben das Geld investiert hast in die Produkte, dann liegen die da, dann willst du die halt auch verkauft bekommen, deswegen ist wahrscheinlich so ein alle drei Faktoren, die so ein bisschen ineinander spielen, aber zumindest dich jetzt dahin gebracht haben, wo ihr jetzt seid und jetzt eben so erfolgreich, ja, Vollzeit euer Hobby zum Beruf gemacht habt. So.
Absolut, absolut.
Genau. Okay, du hast schon mal so ein bisschen angerissen tatsächlich, was ihr jetzt gemacht. Ihr habt ja verschiedene Projekte, hast du erwähnt, ausprobiert, viel eben Verschiedenes ausgetestet und dann seid ihr quasi, habt ihr einen Bereich gefunden, der extrem gut lief. Du hast das erwähnt, 2020 war das, dass ihr damit dann gestartet seid quasi mit Nano. Deswegen kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen erzählen. Wir haben jetzt schon mal erfahren können, angeteasert bekommen quasi, dass es sich um Zähne, um Zahnbürsten handelt. Du hast schon erwähnt, das ist eine besondere Zahnbürste. Deswegen hol uns doch mal ganz kurz dazu ab, was quasi ihr da macht, was die Produkte sind.
Mache ich gerne. Und zwar, warte mal, ich greife mal hinter mich. Kann ich dir auch mal zeigen.
Genau, das ist jetzt und natürlich im Audio-Podcast. Das ist quasi der perfekte Teaser hier an dieser Stelle.
Ja, genau, für halt unser Webinar.
Wenn ihr euch jetzt fragt, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr das jetzt hört und euch wundert, okay, was hat Damian da jetzt in der Hand, dann ist das genau der richtige Moment zu sagen, okay, jetzt noch anmelden für das Webinar, was wir nämlich zusammen mit Damian am Mittwoch machen, wo dann nämlich einerseits ihr nochmal ein bisschen mehr vom Shop seht, ein bisschen mehr Hintergründe, aber auch das, was er jetzt quasi gerade in der Hand hält, seht ihr dann auch quasi live on camera.
Ganz genau. Aber ich nehme es immer gerne mal in die Hand, das Produkt, um auch dir zum Beispiel, Adrian, das mal kurz noch zu demonstrieren, was wir da entwickelt haben. Und zwar haben wir eine Handzahnbürste, die hat 20.000 Borsten. Also die hat halt 20.000 ganz feine Borsten und die ist halt von ihrer gesamten Konstruktion her ziemlich anders zu dem, was herkömmliche Zahnbürsten zu bieten haben. Also herkömmliche Zahnbürsten haben so 1000 bis 1500 Borsten maximal, wenn man jetzt so an die ganz normalen denkt, die man so in den Drogerien findet. Und ja, wir sind halt dazu gekommen, weil der Mert tatsächlich auch auf dem Projekt war, in einer Beratung in den USA und dort in einer Drogerie eine Zahnbürste gesehen hat mit 10.000 Borsten. Also die hatte halt deutlich mehr Borsten als eben eine reguläre. Und er wusste von mir, dass ich immer wieder so aufgebrochene Zahnhälse habe. Also ich habe halt Probleme direkt am Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch, dass ich da immer wieder Empfindlichkeiten habe. Ich gehöre nämlich auch zu den Menschen, die nachts mittlerweile nicht mehr so stark, aber das war zu dem Zeitpunkt wirklich recht blöd. Da habe ich viel so gepresst. Also es gibt Leute, die pressen die Zähne aufeinander oder die knirschen mit den Zähnen. Das sind so die typischen Anzeichen, die man machen ganz viele Leute, die haben das nachts das Problem. Dann kriegt man manchmal so eine Beißschiene vom Zahnarzt oder von der Zahnärztin verschrieben. Long story short, das war im Prinzip meine Condition, die ich selber hatte und die dazu geführt hat, dass ich eigentlich mir nie wirklich schmerzfrei die Zähne putzen konnte, sondern immer auch mit den sensitiven Zahnbürsten, die es so gibt von anderen Konkurrenten, immer irgendwie das Problem hatte, dass ich dann doch an Stellen gekommen bin, die noch schmerzhaft waren. Und der normale Reflex von uns Menschen ist halt, wenn irgendwas schmerzhaft ist, dann machen wir das weniger. Also dann hören wir eben auf. Ja? Also du würdest ja nicht irgendwie eine Wunde, die dir wehtut, nochmal kräftig reindrücken. Und genauso ist das eben auch bei empfindlichen Stellen im Mund. Was natürlich bedeutet hat, dass ich da irgendwie schon ewig auf einer Suche war, danach dafür eine Lösung zu finden. Aber es ist jetzt nicht so ein Problem, womit man hausieren geht. Ne? Also was ich jetzt jedem an der Ecke erzähle und wo ich irgendwie permanent auf der Suche bin nach irgendeinem Problemlösung für diese Condition. Naja, auf jeden Fall hat der Mert diese Zahnbürste da gefunden, hat mir die mitgebracht, hat gesagt, probier die doch mal aus. Und das war tatsächlich ein Game Changer für mich, weil ich wirklich gemerkt habe, boah krass, also das ist wirklich eine komplett andere Reinigung. Hatte halt ganz weiche Borsten, genauso weich, wie wir sie jetzt auch haben. Und dadurch, dass wir eben schon unternehmerisch gemeinsam unterwegs waren, war direkt so der Gedanke, okay, wie können wir denn dieses Produkt verbessern? Und ist das vielleicht auch was für ganz viele andere Leute? Also ich bin ja bestimmt nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Also haben wir hier vielleicht irgendwie einen Problemlöser an der Hand, der wirklich ganz vielen Menschen weiterhilft. Dann haben wir natürlich erstmal die Recherche gemacht, gibt es das schon bei Amazon, gibt es schon irgendwelche anderen Händler, die das verkaufen, gibt es das schon als Marke, gab es alles nicht. Wir sind dann hingegangen, haben uns einen Produzenten gesucht, also haben quasi geguckt, okay, was gibt es für Produzenten von Zahnbürsten und können die halt auch solche Produkte herstellen. Da sind wir fündig geworden, haben Kontakt aufgenommen, haben direkt auch gesagt, okay, wir möchten das Ding gerne weiterentwickeln, also dass wir ein Sample bekommen mit 20.000 Borsten, weil man das Problem hat, wenn du 10.000 Borsten hast, dann ist das Borstenfeld halt noch so, das ist ja ein planes Borstenfeld quasi, und dann ist es halt so, dass die Borsten, weil die so weich sind, relativ schnell zur Seite abknicken, deswegen mussten wir da irgendwo ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen, und das haben wir dann direkt gemacht, haben uns Samples schicken lassen. Die waren, die haben für uns auch super funktioniert. Da haben wir dann noch ein bisschen hin und her und noch verbessert. Und wie das so ist, dann haben wir noch einen Bambusgriff direkt dran machen lassen, also ein weiteres Modell mit Bambus, eben um das Thema Nachhaltigkeit auch mit aufzugreifen. Denn alleine durch den Griff, wenn du den aus einem nachhaltigen Material machst, wie Bambus, was die am schnellsten nachwachsende Pflanze der Welt ist, by the way, dann hast du schon ungefähr 98% an Plastikmüll eingespart, den du normalerweise hast, wenn du eine normale Plastikzahnbürste benutzt und in den Müll wirfst. Ja, und so war quasi diese Nano-Story geboren. Dann haben wir die Produkte entwickeln lassen, haben die erste Bestellung aufgegeben, und ich weiß nur, es waren 100 Stück. Wir haben den Shop aber schon live geschaltet. Den haben wir innerhalb von 10 Tagen gebaut, zu zweit auch, ne? One Product erstmal mit einem Produkt gestartet, weil das war das Erste, was wir bestellen konnten überhaupt aus unserem Geld, was wir also wirklich super limitiertes Geld, was wir investiert haben. Und dann haben wir ganz Unternehmensberater-like gesagt, okay, wir lassen uns mal ein Projekt machen, wir machen da jetzt ein Projekt draus und wir machen einen Piloten für 2 Wochen und gucken mal, wie es läuft. Wir schalten mal 5 Euro Werbebudget bei Facebook und schauen mal einfach, was passiert. Und was passiert ist, dass wir innerhalb der ersten Woche unsere initiale Order bei unserem Produzenten zweimal aktualisiert haben. Also von 100 auf 500 und dann auf 1000. Das heißt, wir hatten innerhalb von einer Woche schon, anstatt 100 Produkte, die wir erstmal auf Lager haben wollten, um die zu verkaufen, hatten wir dann 1000. Und deswegen mussten wir auch ganz schnell unser Fulfillment wieder umkrempeln. Also erste Woche haben wir noch selber verschickt und dann mussten wir das schon direkt ins Warenlager. Also hatten direkt einen Fulfillment-Dienstleister, mit dem wir dann gearbeitet haben. Ja, und so hat quasi Nano angefangen. Und ja, ich meine, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, also wir hatten wirklich ein ROAS am Anfang, das ging damals noch zwischen 8 und 14 oder so, ne? Also in den ersten 2-3 Monaten. Das heißt, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass wir super gut aus dem eigenen Cashflow heraus immer weiter aufdrehen konnten, weil wenn ich für jeden Euro, den ich investiere, irgendwie zwischen 8 und 14 Euro zurückbekomme, dann kann ich natürlich schön skalieren. Und so ist es dann angelaufen. Und so konnten wir uns jetzt in den ersten, ja jetzt mittlerweile sind wir ja schon 3,5 Jahre, am Start mit Nano, haben wir schon eine sehr, sehr coole Kundenbasis, sehr, sehr viele Wiederkäufer. Das Abo-Modell haben wir recht schnell eingeführt auch, das läuft super gut. Wir haben noch weitere Produkte, wie ich hier jetzt, ihr könnt es nicht sehen, naja, Adrian sieht es, ich habe eine Kinderzahnbürste in der Hand, das ist unser Bestseller mittlerweile. Ja, wir haben noch eine kompakte Variante entwickelt mit einem etwas kompakteren Bürstenkopf für kleinere Münder, für vor allen Dingen für Frauen geeignet. So war die Nano-Story.
Also das eine mega, mega beeindruckende Story, so die Hoffnung, irgendwie auf einmal auf das Produkt zu kommen, das halt eben dann durch die Decke geht, die ROAS sein, also das, was ihr quasi an Ads, Werbekosten quasi investieren müsst, um dann halt eben Umsatz zurückzukriegen. Natürlich beeindruckende Zahlen, waren noch ein bisschen andere Jahreszeit, du hast ja erwähnt, so 2020 seid ihr draufgegangen. Wie lange hat insgesamt die Zeit gebraucht, bis ihr dann halt eben von dem ersten Gedanken bis hin zum fertigen Produkt oder der Bestellung halt beim Hersteller?
Das ging super schnell. Das ging wirklich schnell. Also ich denke, ich würde sagen, also als wir den Gedanken hatten, yo, das könnte was sein und lass uns mal Prototypen entwickeln und so, bis wir dann über die Samples, also ich sag mal, das lief halt dann schon ein Stück weit parallel. Also wir haben Samples bestellt, haben dann parallel schon angefangen, yo, mit den ersten Samples, die wir bekommen haben, haben wir schon Produktbilder gemacht eigentlich. Und dann war das nur noch so ein bisschen noch iterieren, so Kleinigkeiten ändern. Und dann war es aber eigentlich schon recht schnell final. Also
so ein paar Monate waren das vielleicht dann.
Wie viel?
Ein paar Monate waren das dann?
Maximal, maximal. Ich würde sagen, maximal. Von der Idee bis zur Umsetzung, bis der Shop stand, irgendwie vielleicht 2 Monate.
Ach krass, okay.
Das ja, maximal. Ja, also das ging super schnell. Ja. Den Shop selber haben wir innerhalb von 10 Tagen haben wir den gebaut.
Ja. Ja, genau. Und dann halt eben mit den, ja, du hast ja schon gesagt, während es quasi in der Herstellung war, habt ihr schon angefangen mit den Marketing-Aktivitäten und habt schon begonnen zu verkaufen. Dann war das quasi so das, was man heutzutage Pre-Order nennt, also die Vorbestellung. Das habt ihr gemacht, was ja auch mega angenehm ist, wenn man jetzt bootstrappt, um halt eben dann für den Cashflow positiv quasi, ihr habt das Geld gekriegt und konntet dann halt eben auch relativ einfach die Anfrage oder Bestellung bei eurem Hersteller quasi erhöhen, weil ihr ja das Geld schon dann auf dem Konto auch hattet.
Ja, genau. Also ich würd's mit einem Jein beantworten, denn es war tatsächlich so, dass wir haben eine Pre-Order gemacht, aber wir mussten schon erst in Vorleistung gehen. Das heißt, wir haben das Geld nicht sofort nehmen können für die Waren. Wir mussten schon vorher die Ware bestellen, denn wir haben die Pre-Order auch erst gemacht und das ist halt auch wichtig eigentlich so, weil wir hatten damals noch ein Thema dann irgendwann mit PayPal. Ich meine, das können vielleicht auch können einige E-Commerce-Unternehmer nachvollziehen, dass PayPal irgendwann dann ankommt und sagt, okay, warte mal, wenn ihr nicht fulfillt, dann frieren wir euch mal eben das Geld ein. Ist bei uns leider dann auch irgendwann passiert nach ein paar Monaten. War aber tatsächlich so, dass wir die Pre-Order erst gemacht hatten, als die Ware schon unterwegs war. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir gucken mal und wir sammeln schon mal Geld ein und wir wissen noch gar nicht, ob das produziert wird und dass das Zeug auch ankommt, sondern die Ware war tatsächlich schon unterwegs und wir haben am Anfang alles per Luftfracht verschickt, was super crazy teuer ist, aber haben wir gemacht, damit es eben schnell da ist. Also wir hatten dann wirklich, Pre-Order war dann so, dass wenn du jetzt bestellt hättest, da stand dann auch wirklich, wird in 2 Wochen geliefert und das war auch relativ safe, weil wir wussten, das ist schon am Flughafen und wird rübergeschickt und dann ist es auch im Lager und kann fulfilled werden.
Okay, das heißt, es ist jetzt nicht so wie so ein Crowdfunding oder ähnliches, dass erstmal Geld gesammelt wird und das Geld nehmt ihr dann, wenn das dann irgendwie quasi eine Zielmarke erreicht hat, dann nehmt ihr das und bestellt dann halt beim Hersteller, sondern es war wirklich so, ihr musstet schon noch die Rechnung beim Hersteller bezahlen, aber was das Positive war, es war nicht ein kompletter wild guess quasi, sondern es war halt so, ihr wusstet, okay, ihr habt schon eine bestimmte Anzahl an Produkten verkauft, ihr wusstet, dass Marketing schon gut anläuft, das heißt, es gibt viele Indikatoren, die quasi das Risiko gehemmt haben auf jeden Fall.
Richtig,
und natürlich
genau so war
das. Thematik mit PayPal und so, dass das genau, die nicht Freunde davon sind, dass halt eben Produkte erst langsamer verschickt werden und Co. und dann gefrozen wird. Genau, das ist, glaube ich, eine Story, die hört man leider immer wieder, dass sich da PayPal auch sehr viel rausnimmt quasi oder öfters mal so ein bisschen freest.
Es ist halt crazy. Also ich meine, das war wirklich ein krasser Moment. Das ist ein paar Monate später passiert, als wir dann das nächste Produkt quasi gelauncht haben. Also das war halt so im Mai oder so, 2021 war das bei uns. Also so ein halbes Jahr, nachdem wir gestartet waren, da hatten wir das nächste Produkt und da haben wir das wieder gemacht quasi mit Pre-Order. Und wir haben, das war ja genau in dieser Skalierungszeit quasi, ne? Wir konnten ja super geil skalieren und da war da immer mehr Geld und so. Und dann haben die irgendwie gesehen, dass dann PayPal, man kriegt dann immer diese schönen E-Mails mit, wir haben festgestellt, ihre Umsätze steigen, wir haben mal ein bisschen Geld eingefroren so. Und dann haben wir gesagt so, ach du Scheiße, und also, sorry, excuse my French, wie man so schön sagt. Das war wirklich crazy, weil, ich habe dann eine Woche lang da völlig auf die Pauke gehauen und da angerufen, bis ich irgendwann mal mit einer Dame aus dem Risk Management in Irland tatsächlich, also war eine irische Nummer, die mich dann zurückgerufen hat, und ich bin da durchgekommen tatsächlich und habe mit der gesprochen eine Dreiviertelstunde und habe der erklärt, was wir machen und wie das eben läuft, und dann sagte die auch, ja okay, dann gebe ich ihnen jetzt mal wieder was frei, und dann haben die uns halt peu à peu das irgendwie wieder freigegeben, weil ich meine, die Rechnung ist ziemlich einfach. Also wenn da irgendwie eine 5-stellige Summe, und das war am Anfang für uns natürlich, also ist auch immer noch viel, viel Geld, wird eingefroren. Plus, die sagen dir halt, okay, für die nächsten 60 Tage halten wir jetzt immer 20% deiner Umsätze. Und ne, also ein noch zusätzlich von jedem neuen Verkauf, der über PayPal stattfindet. Ja, das ist für einen E-Commerce-Unternehmer, ist das quasi der Todesstoß. Also ich habe gesagt, also der Mert wollte mich immer so bremsen, ja, jetzt schreibt mich schon wieder eine Mail. Ich habe gesagt, Mert, wenn wir da jetzt nicht Gas, also wenn das nicht schnell freigegeben wird, dann ist das unser Tod. Also ich weiß nicht, was wir dann machen sollen, weil das ist halt einfach, ne, ich meine, die Quote von deutschen Kunden, die über PayPal zahlen, war bei uns zu dem Zeitpunkt, ich glaube, bei knapp 90%, das waren irgendwie 88%
oder so. Also auch bei den anderen Shops, die wir sehen, so immer so 70% aufwärts auf jeden Fall.
PayPal, genau. Das heißt, du bist halt total in so einer Falle. Du kannst PayPal nicht einfach abschalten, weil das ist der erste Impuls zu sagen, okay, ich mache halt PayPal weg, dann können die Kunden gar nicht mehr über PayPal zahlen und ich habe irgendwie, die Umsätze gehen halt anders rein. Das kannst du nicht machen, weil eben dadurch verlierst du halt ein wahnsinniges Vertrauenselement auf deiner, in deiner Seite, also für die Zahlungsmodalitäten, und die sind halt für deutsche Kunden ganz im Speziellen extrem wichtig. Andere Länder sind da anders unterwegs. Ja, und wenn du es drin lässt, gehen halt einfach die Umsätze, die darüber reinkommen, die sind halt erstmal eingefroren. Ne? Die kannst du nicht
heißt,
verwenden.
Du hast sie irgendwie digital vorliegen, aber du kommst halt nicht ran. Das heißt halt eben, kommst wenn
nicht
du
ran.
Dann irgendwie Rechnung bezahlen musst oder irgendwie Nachbestellung
Richtig.
Machen musst, so auf einmal, dieses Geld ist irgendwie da, aber auch irgendwie nicht existent.
Ja.
So. Maximal frustrierend.
Ja, und das mega frustrierend, und vielleicht das zum Abschluss zu dem Thema, hätten wir nicht unseren Fulfillment-Dienstleister, zu dem wir einen persönlichen Draht hatten. Tatsächlich war das die Nachbarin von Merz Eltern am Anfang, die Geschäftsführerin von unserem Fulfillment-Dienstleister, von unserem ersten. Hätten wir diesen Draht nicht gehabt und hätten die nicht gesagt, alles klar, wir fulfillen weiter und ihr zahlt die Rechnung, wenn ihr könnt, dann wären wir platt gewesen. Also das wäre halt einfach nicht möglich gewesen. Weil wir konnten ja unsere Verbindlichkeiten in dem Sinne, und das war halt die größte Verbindlichkeit, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, konnten wir da nicht bedienen. Und das sind halt dann so, diese Stories, die man halt nicht so sieht, ne? Wenn so von außen, wie du eingeleitet hast, so, hey, es nur läuft erfolgreich mit den zwei Brands und so weiter. Aber das sind halt dann so die Stories, wenn ich da mal so zurückblicke. Zum einen die Startphase eben, dass ich noch parallel als Freelancer unterwegs war immer, die auf persönlicher Ebene challenging war. Und dann eben solche Themen, die wir dann auch am Anfang von unserem jetzigen Hauptbusiness haben. Das sind schon echt krasse Momente, wo man dann sehr schnell wieder auf dem Boden ist, auch wenn du irgendwie, also ich will nicht sagen, dass wir abgehoben waren, das meine ich damit jetzt nicht, aber ich meine, du gehst natürlich schon, wenn du in der Skalierungsphase bist und du freust dich und yes, geil, geht nach vorne und noch mehr Gewinne und alles cool und du kannst reinvestieren und du kannst irgendwie neue Ware bestellen und so weiter. Wenn dann halt solche Momente kommen, da bist du halt ganz schnell wieder auf dem Boden und musst halt einfach gucken, dass du irgendwie deinen Kram zusammenkehrst und alles zusammenhältst, ne? Und das geht halt einfach sehr, sehr schnell.
Ja, total Wahnsinn. Also ich bin selber beeindruckt oder erschrocken zugleich, wie halt eben, wie wichtig Cashflow wirklich so das Thema ist, vor allem in der Skalierungsphase, vor allem halt eben bei gebootstrappten Unternehmen, weil so schön und gut, wenn du rein theoretisch irgendwie Geld machst und Geld liegen hast, aber wenn du es halt eben dann die Rechnung da nicht bezahlen kannst, dann ist halt das Ding zu Ende. Und das hat man ja auch ganz viel jetzt eben gesehen in den letzten Monaten und im letzten Jahr eigentlich, so was da für große Marken auch eigentlich, die eigentlich okay laufen, so von außen betrachtet, zumindest von dem, was so geschildert wurde, aber halt eben in dem Moment, wo die Rechnungen fällig werden und dann das Geld nicht da ist. Deswegen dieses ganze Cashflow-Management, Inventory-Management und Co. natürlich ein relevantes Thema. Ganz kurz nochmal, wir hatten jetzt ja nur eine Marke besprochen.
Ja.
So, du hast ja aber auch schon erwähnt, ihr habt zwei Marken. Deswegen vielleicht nochmal ganz, ganz kurz so der Schwenk rüber zu der anderen Marke. Was ist die andere Marke? Die ist thematisch, da gibt es Synergieeffekte, sagen wir mal.
Ja, absolut, absolut, richtig, richtig erkannt. Nee, wir haben tatsächlich ja mit Nano eine Marke gegründet, die sich auf Handzahnbürsten spezialisiert, also wirklich die manuelle Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch. Und jetzt ist es dann so, dass wir dann natürlich weitergedacht haben und gesagt haben, okay, was ist denn eigentlich mit der anderen Hälfte der Leute? Also es ist nicht ganz eine Hälfte, also du hast ungefähr so einen Split von 55%, die eine Handzahnbürste, also die noch manuell putzen, und 45%, die schon mit einer elektrischen oder Schallzahnbürste putzen. Und so sind wir eben hingegangen und haben gesagt, okay, was können wir da machen? Und auch getriggert durch unsere eigenen Kunden bei Nano, die eben gefragt haben, so, ey, gibt's diese Art von Zahnbürste eben mit den weichen Borsten, gibt's das auch als Aufsatz für meine Schallzahnbürste oder für meine Elektrozahnbürste? Und dann haben wir gesagt, nee, gibt's noch nicht, aber wir sind halt dann ins Grübeln gekommen und haben gesagt, okay, wenn da schon die Nachfrage ist von unserem bestehenden Kunden, dann ist das einfach ein Ding, ne? So, und dann lass uns doch mal überlegen, was wir da machen können. Und dann haben wir tatsächlich ein eigenes Modell gesucht, was wir rausbringen können, weil uns das zu heiß war, weil wir nicht wissen und weil es einfach so ist, dass die großen Hersteller, also dieser Zahnbürstenmarkt wird halt dominiert von ganz wenigen riesengroßen Milliardenunternehmen, also Procter & Gamble, Philips, ne, um mal zwei zu nennen, sind halt schon die Riesenplayer in dem Markt. Und ich glaube nicht, dass du irgendwie einfach als kleine Butze hingehen solltest und Aufsatzköpfe für diese Modelle herstellen, weil da wird sicherlich irgendein kleines Gewinde in deren Heads, in diesen Wechselköpfen oder in dem Aufsteckmechanismus wird patentiert sein und dann bist du halt ganz schnell weg vom Fenster, ne? Also wenn du das machst, so. Und das war im Prinzip unsere Denke dahinter, dass wir gesagt haben, nee, wir bringen ein eigenes Modell raus und aber wir bringen das nicht unter dem gleichen Markennamen raus, denn wir sprechen damit eine komplett andere Zielgruppe an. Das heißt, was rausgekommen ist, ist eine Schallzahnbürste, die ein Aluminiumgehäuse hat anstelle von einem Plastikgehäuse, was die meisten anderen Schallzahnbürsten und Elektrozahnbürsten haben. Und es ist halt sehr, sehr schlank. Das heißt, es ist fast so schlank wie eine Handzahnbürste. Sieht halt auch dadurch eben extrem stylisch aus, sage ich mal. Also ist halt sehr, sehr eine stilvolle Schallzahnbürste, wenn man so will. Und wir haben direkt auch einen Wechselkopf dafür entwickeln lassen, der eben auch sehr, sehr sanfte Borsten hat, sehr weiche Borsten und dem von unserer Nanozahnbürste sehr ähnlich ist. Es geht nicht eins zu eins, also wir konnten nicht exakt eins zu eins diesen Kopf auch replizieren und darauf für die Mate, also Mate heißt die Marke, für die Mate herstellen lassen, sondern wir haben einfach die sehr, sehr sanften Borsten und dann ein bisschen andere Anordnung der Borsten. Aber genau, das ist die zweite Marke, die eben sehr stark, der sehr stark sich vom Design her von anderen Schallzahnbürsten und Elektrozahnbürsten absetzt. Sonst ist es letztlich eine reguläre Schallzahnbürste. Also kann man jetzt nicht krass, also da haben wir jetzt nicht irgendwie den krassen Anwendungs-USP, sage ich mal, wie wir den bei Nano haben, dass wir wirklich extrem sensitive Reinigung haben, sondern da sind wir halt sehr stark in dem Design und das ganze Thema der Schallzahnbürste als Stilelement umzusetzen. Unterwegs.
Okay, mega spannend. Aber das Gute ja eigentlich, man sucht ja auch immer dann, wenn man rein theoretisch sich mal an so einer grünen Wiese hinsetzen würde, das perfekte E-Commerce-Produkt sich überlegt, dann ist es ja eigentlich immer, es soll irgendwie ein wiederkehrendes Produkt sein, ein Gebrauchsprodukt, das dann idealerweise auch abotauglich ist, aber gleichzeitig irgendwie nicht zu teuer ist, versendbar auch mit der Post gut und irgendwie auch nicht so ein Ding sein, was man irgendwie eh überall um die Ecke kriegt, sondern irgendwie und so ein, wenn man sich einmal darauf eingespielt hat, dann irgendwie ist es ein No-Brainer und man macht das immer weiter. Und das ist ja eigentlich, so wenn ich dir jetzt so zuhöre, auf jeden Fall, das Produkt macht ja fast alle Checkboxen von eben dem, hakt es ja ab. So, das ist auch ein bisschen vielleicht dann Glück gewesen beim Draufstolpern.
Absolut, absolut. Also mit Nano auf jeden Fall. Also wir haben, was ich immer so, ich fand immer, für mich war das immer so ein Aha-Moment tatsächlich in dieser ganzen Geschichte, die Matt und mich verbindet, dass wir eben im E-Commerce gestartet sind und unterwegs sind, war wirklich für mich der Aha-Moment, dass wir ganz viele Dinge, die wir schon in unseren vorigen Projekten, die ich eingangs angerissen habe, so mit, dass es wirklich 10, 15 Shops waren, die wir aufgezogen haben und Marken gegründet haben und so weiter und mit verschiedenen Modellen, dass wir ganz viele Dinge, die wir da gemacht haben, schon gut gemacht haben und schon richtig gemacht haben. Und bei Nano haben wir dann gesehen, dass es das der Fall war. Also wir haben bei Nano nicht viel anders gemacht als bei den anderen Marken, aber da war es, den Durchbruch haben wir da erzielt, weil eben, genau wie du gerade beschrieben hast, diese Parameter, die ein Produkt haben muss, diese Checkboxen, die du gerade beschrieben hast, die haben bei Nano eben, die sind so, die konnten wir halt checken. So, am Anfang noch unbewusst oder teilweise bewusst.
Ja. Ja.
Und mittlerweile, so wenn ich da zurückblicke, ja klar, also genau das, was du sagst, genau diese Attribute, die ein Produkt haben sollte für den E-Commerce, die haben unsere Produkte. Und mit diesem jetzigen Wissen gehen wir natürlich auch in andere Bereiche noch rein, ne? Also wir haben jetzt gerade noch, da kann ich jetzt noch nicht irgendwas zu sagen, aber wir haben eine dritte Marke, die jetzt auch bald rauskommt und die werden wir auch weiter zu zweit wieder launchen. Aber das sind halt so... Es setzt sich dann irgendwann alles zusammen und das ist vielleicht auch irgendwie dann ganz so ein Hinweis, sage ich mal, auch für Leute, die irgendwie starten wollen oder die schon drin sind, aber nie so richtig den Durchbruch schaffen und ich meine, oder noch nicht so richtig geschafft haben. Das ist halt auch was, wo ich sage so, bleib da dran, also weil die Skills, die du dir aufbaust und bis du das verstanden hast, wie dieses Game sozusagen, wie wir immer so toll sagen, das E-Commerce-Game, ja, bis du verstanden hast, wie das eigentlich alles funktioniert und wie sich diese Puzzleteile alles zusammensetzen und dass es halt ein wirklich Komplettprozess ist und dass du nicht einfach sagen kannst, okay, ja, mir hat irgendwie einer mal erzählt, ich muss jetzt Google Ads machen, kannst du mir bei Google Ads helfen? Und dann sage ich zu denen immer, ja, warte mal, aber vielleicht sollten wir erstmal bei deinem Shop ansetzen, weil, und vielleicht fangen wir doch lieber beim Produkt an, ne? Also, weißt du, so, wenn jetzt einer mir sagt, ich will jetzt Hundedecken im Internet verkaufen, dann kann ich sagen, ja, cool, so, hast irgendwie eine geile Idee, du stickst da noch was anderes drauf, ja, ne? Also, So weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, ob das erfolgreich wird. Ich kann dir natürlich jetzt hier irgendwie meine Dienstleistung und ich kann dir auch dabei helfen oder so und kann dafür eine Rechnung schreiben, aber das bringt dich letztendlich nicht weiter, weil ich relativ klar sehen kann, okay, in dem Bereich gibt es wahrscheinlich schon 10.000 allein in Deutschland, die das anbieten und da wird auch Werbung drauf geschaltet. Das heißt, die Competition ist groß und so weiter. Also ne, muss ich dir nicht erzählen. Aber das war für mich der Aha-Moment, dass ich gesagt habe, ja, mit Nano haben wir hier genau ganz viele von diesen Checkboxen gecheckt und deswegen ist es so erfolgreich. Aber wir waren auch vorher schon irgendwie mit dem, was wir getan haben, ganz gut unterwegs.
Es sind halt diese verschiedenen Rädchen, die ineinander greifen. Ne? Und das ist halt mega spannend. Das ist auch mit der Zeit, je länger man dann eben drin ist, genau wie du es beschrieben hast, rückblickend merkt man erst so richtig, was man vielleicht getan hat oder warum bestimmte Sachen erfolgreich waren und gut funktioniert haben oder vermeintlich einfach funktioniert haben, manche aber nicht, weil halt eben genau, es fängt immer beim Produkt an, so wenn das Produkt nicht gut ist so oder wenn es halt eben nicht diesen Vorteil gibt, auch das online zu vertreiben oder manchmal ist es einfach kein Online-Produkt, das ist halt auch manchmal so. Getränke auch mega schwierig, wenn es überall das im Kiosk gibt um die Ecke, dann halt auch wieder irgendwie die Frage, okay, oder ein Impulsprodukt so, schwierig dann irgendwie, wenn man 3 Tage warten muss, aber jetzt halt gerade diesen Impuls hat. Aber genau, so ausgehend vom Produkt und dann halt eben die ganzen verschiedenen Rädchen ineinander gehen, mega spannend, so das war auch so mein Gefühl. Je länger ich drin war oder mit den Jahren habe ich dann auch zurückgeblickt und dachte mir, okay, jetzt macht einiges mehr Sinn auf jeden Fall, was ich vielleicht in dem Moment gar nicht verstanden habe und einfach nur so davor war und geguckt habe und dachte, hä, warum geht das denn nicht so? Ne? Ich mache doch hier irgendwie vermeintlich das so nach Rezept. Genau.
Ja,
spannend. Absolut. Also ich eigentlich war ja in der großen Ankündigung vorneweg, wollte ich ja sagen, okay, lass uns den Fokus der Episode hier drauf legen, irgendwie zu verstehen, wie du quasi im Zweierteam sowas aufbaust. Jetzt hat aber schon quasi so die Geschichte, der Werdegang dahin zu kommen, wie du quasi dir 2 Marken machst und was so dein Werdegang da war, schon so viel Raum eingenommen, zu Recht natürlich auch, weil es einfach super beeindruckend und spannend ist. Vielleicht aber so quasi nochmal so abschließend hier nochmal so 1-2 Fragen in die Richtung. Wie schaffst du es, erstmal nicht nur eine Marke aufzubauen in einem Zweierteam, sondern quasi direkt 2 Marken aufzuziehen, plus sogar, jetzt hast du so erwähnt, ihr habt nur eine 3. Marke, die quasi noch im Hintergrund aktiv ist. Wie geht das? So, was ist so, gibt es da bestimmte auch da so rückblickend bestimmte Momente, Aha-Momente, die du hattest, bestimmte Empfehlungen, die du sagst oder bewusste Entscheidungen, die du da triffst?
Ja. Ist eine gute Frage, kriege ich tatsächlich dadurch, du hast es eingangs erwähnt, dass ich bei LinkedIn seit Anfang des Jahres aktiver geworden bin, tatsächlich auch einige Male schon gestellt bekommen, diese Frage. Und deswegen gibt mir die Chance, da auch mal bewusst drüber nachzudenken. Ne? Das habe ich vorher nie so richtig gemacht und jetzt kann ich es aber, glaube ich, relativ gut beantworten. Und zwar hat das ganz, ganz viel mit Disziplin und mit Systemen zu tun. Also erstmal glaube ich, dass Mert und ich eine sehr hohe Selbstdisziplin mitbringen, die man braucht, um sich so zu organisieren. Und da komme ich jetzt zum zweiten Thema, nämlich der Systeme. Und das hat ganz viel mit der Organisation, die wir uns bauen und die wir uns damals bauen mussten, zu tun, dass wir so effizient zusammenarbeiten können und in so einem schlanken Team. Denn wir haben damals deswegen auch das spielt quasi auch eine Rolle, weil wir das eben nebenberuflich gemacht haben. Wir hatten ja beide Vollzeitjobs. Das heißt, wir haben ganz am Anfang, als wir zusammengearbeitet haben, uns hingesetzt und überlegt, okay, wenn wir das zusammen machen wollen, dann brauchen wir eine ganz klare Struktur in dem, wie wir zusammenarbeiten, das fängt damit an, wie wir Dateien ablegen. Also auch wenn das so dösig klingt, ja, das mag so super simpel klingen, aber du glaubst nicht, wie viele Beratungsprojekte ich hatte und große Organisationen und aber auch E-Commerce-Unternehmen, die irgendwie auch schon mehrere Mitarbeiter haben, die mir berichten oder die mich sogar fragen, so ey Damian, hast du da mal einen Tipp für mich, wie wir das machen können, weil da ist Kraut und Rüben, da ist absolutes Chaos. Da wird per E-Mail werden Excel-Dateien hin und her geschickt. Wie oft ist das in großen Konzernen der Fall und auch bei Startups der Fall, weil sie es eben nicht besser wissen. Und alleine, wenn du zum Beispiel mal dir die Gedanken machst, okay, wo kann ich denn Dateien geteilt ablegen und beide können sie bearbeiten und jeder hat Zugriff drauf. Das ist schon ein riesengroßer Faktor, um gemeinsam zu arbeiten. Und ich beschreibe das bewusst so ganz mit einem so simplen Beispiel, weil das für ganz, ganz viel steht, was wir tun. Das heißt, wir wir gehen an die Themen, die wir haben, wenn wir eine Herausforderung haben, wenn wir jetzt irgendwie drüber sprechen, okay, wie können wir gut zusammenarbeiten, wo legen wir Dateien ab, welches Tool ist dafür das Richtige, wie nutzen zum Beispiel den Google Workspace, wo wir im Prinzip alles, was wir so an Intellectual Property haben und wie wir die Sachen aufbauen, das legen wir dort ab. Wir haben aber auch ganz viel mitgebracht aus unserer Beratertätigkeit, sodass wir uns super viele so Templates gebaut haben, dass wir die Wichtigkeit von Dokumentation sehr, sehr genau wissen, also dass man Prozesse dokumentieren sollte. Das machen wir über Scribe oder über Loom, dass wir das selber bei uns quasi für uns, obwohl wir nur zu zweit sind, aber immer mit dem Gedanken, hey, es könnte mal irgendwann ein Dritter kommen oder ein Vierter und oder eine Vierte. Und ja, was machen wir dann? Weil das ist jetzt in meinem Kopf, was ich so als Prozessen mache, und bei Mert ist das, was er macht, in seinem Kopf. Aber wir müssen es irgendwie dokumentieren. Also das sind alles so Themen, die Struktur, die Organisation und die Dokumentation von dem, was wir tun, die führt dazu, dass wir so effizient zusammenarbeiten können. Also das ist letztendlich das. Und natürlich nutzen wir ganz, ganz viele Automatisierungen. Also wir digitalisieren alles, wir automatisieren so weit, wie wir können. Wir haben super viele Automatisierung, gerade was so Backoffice-Themen angeht, die extrem viel Zeit kosten. Also wenn ich jetzt jeden Monat irgendwie eine wahnsinnig lange OPOS-Liste von meiner Steuerberaterin geschickt bekomme, dann nimmt das erstmal extrem viel Raum ein, weil im Zweifel bin ich derjenige, der die Belege irgendwo her sammeln muss, und dann sitze ich da stundenlang. Das ist halt nervig. So, das heißt, alle Belege, die wir kriegen, gehen halt automatisch Rechnungsablage in Get My Invoice. Ne? Also damit arbeiten wir zum Beispiel. Also ja, zum einen ist es die Disziplin, um sich an Prozesse zu halten. Zum anderen ist es, du musst die Fähigkeit haben, Prozesse aufzusetzen und irgendwie Ende zu Ende zu denken und nicht einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt hier dieses eine Thema und ich mache das jetzt, sondern okay, was hängt noch da dran? Was ist denn hier der ganze Prozess und ne, wie kann ich dafür eine Lösung finden? Und zum anderen ist es dann eben, dass man ganz, ganz viel automatisiert, dass wir Templates bauen, dass wir auch für eine Brand zum Beispiel, also du hast es gerade erwähnt oder ich hatte es auch vorher gesagt, wir arbeiten gerade an einer dritten Brand, die dieses Jahr noch rauskommt, in einem anderen Bereich tatsächlich. Und das schaffen wir, indem wir halt ein Template haben, wo wir genau eingetragen, das ist unser Brand-Building-Template, wenn man so will. Also da steht dann drin, wie soll die Marke sein, also wie wollen wir wirken, duzen wir, siezen wir, welche Fonts, soll das mit Serifen, ohne Serifen.
Genau, nämlich diese Checkliste-Dokumentation von vorne weg wird dann nämlich absolut. Quasi, ihr müsst einfach nur eine Schublade aufmachen, zieht das raus und dann könnt ihr das einfach ohne groß nachzudenken und die Zeit darin zu verlieren, sondern die Zeit, die ihr denkt oder braucht, wird halt 100% halt dann in das Nachdenken über diese Marke gegeben, weil ihr nicht mehr die Struktur absolut. Nachdenken müsst, sondern die habt ihr schon.
Ganz genau. Und die haben wir damals aufgesetzt mit Nano noch nicht. Da war das eher so ein fließender Prozess, aber für Mate haben wir das dann aufgebaut. Also wir haben dann quasi gesagt, okay, was haben wir denn bei Nano gelernt und was brauchen wir denn eigentlich alles? Und dann, wie ich es gerade gesagt habe, das geht dann so tief rein, dass wir drüber nachdenken, welche Schriftarten wollen wir denn nehmen? Sollen die Serifen haben? Soll die Plain sein? Welche Farbkonzepte wollen wir da umsetzen und warum? Ne? Und all diese Themen haben wir dann aber schon in einem Template abgebildet und können im Prinzip unseren Google Drive-Ordner mit allen möglichen Themen, die da mit reinspielen, also auch so Sachen wie Marketing, PR, ein Admaster und so weiter, dafür haben wir alles Templates schon, sodass wir das quasi nur noch copy-pasten müssen und dann loslegen können mit unserem, genau wie du gerade gesagt hast, mit dem Prozess des Reindenkens und dem Wirklichen an der Marke zu arbeiten. Da brauchen wir uns nicht mehr über die Form, sage ich mal, Gedanken machen.
Ja, also das heißt, so eine Mischung aus eben Prozesse, Dokumentation, ganz wichtig und oft unterschätzt, glaube ich auch, weil einfach Dokumentation zwei Effekte hat. Einerseits, dass man selber für sich das nochmal irgendwie neu durchdenkt und vielleicht dann auch nochmal bestimmte Zusammenhänge schafft. Du hast selber gesagt, so die Frage wird dir öfter gestellt, es hat dir dann dazu geführt, irgendwie drüber nachzudenken, zu reflektieren, aber genau diese Reflexion findet im Kleinen auch durch die Dokumentation oft statt. Plus eben, wie du es jetzt gerade gesagt hast, wenn einmal die Dokumentation steht, muss man noch die Schublade aufmachen, kann es rausnehmen, kann loslegen. Das heißt also eben Prozesse, Dokumentation und dadurch dann halt eben Disziplin wirklich daran festzuhalten, auch wenn es vielleicht dann irgendwie trivial zu sein scheint und man kann es ja auch später machen, aber das später führt dazu, dass man es gar nicht macht. Du hast erwähnt, wie ihr das auch schon im Kleinen halt irgendwie mit Ordnerstrukturen und Co. macht und das halt eben schon so im kleinen Detail anfängt. Deswegen mega gut auch dieses Beispiel, weil es halt eben trivial wirkt, aber da schon genau anfängt. Und der andere Teil halt eben Automatisierungen. Du hast jetzt schon eben ein Tool erwähnt mit Get My Invoice und da halt eben diese ganze Thematik zu vereinfachen. So eine letzte Frage vielleicht noch, weil das immer was ist, was ich gerne stelle hier im Podcast. So und viele Leute auch eben die eigene Shops auf Shopify eben machen. So Shopify Apps, so du hast jetzt ein Tool genannt, so für Buchhaltung. Was ist so, wenn du sagen müsstest, so die eine App, die du mega spannend findest auf Shopify, die euch geholfen hat?
Ja, ich kann da Fabrikateur nennen. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr coole App, ein sehr, sehr cooles Tool, was uns geholfen hat, unser ganzes Inventory Planning, Inventory Management auf eine neue Stufe zu heben tatsächlich. Also das war halt was wir vorher immer, also dass ich genau weiß, okay, welches Produkt muss ich wann nachbestellen, um es x Tage auf Lager zu haben, wie lange sind meine Lead Times und so weiter. Das war halt was, und das machen glaube ich immer noch ganz, ganz viele, das bildest du dann irgendwie mal so hemdsärmlich über eine Excel-Tabelle oder machst vielleicht in Notion oder so, aber das wirklich, dass es ein Tool ist, das Tool ist halt, also Fabrikateur dockt sich halt genau in deinen Shopify-Shop an und hat dann genau die Zahlen von deinen Verkäufen. Das heißt, du kannst halt in die Historie schauen, kannst sagen, okay, ich möchte jetzt gerne wissen, basierend auf den letzten 30 Tagen oder auf den letzten 90 Tagen meiner Verkäufe, wie viel oder halt auch eine andere, also auch kannst du natürlich auch customizen, aber die nimmt halt quasi historische Zahlen, Verkaufszahlen und sagt dir genau, okay, wie viel solltest du nachbestellen und ja, also das ist tatsächlich etwas, was uns total geholfen hat und auch immer noch hilft. Und was ich da halt unheimlich mag, ist, und das kann ich auch nur jedem, wenn irgendwelche App-Entwickler zuhören, sagen, ich finde es halt mega cool. Also Bahadir ist einer der beiden Gründer, die sind halt sowas von zugänglich auch für Feedback. Also es war halt, wir waren, glaube ich, einer der ersten, die es wirklich super genutzt haben. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, so lange gibt es sie noch. Wir nutzen sie schon relativ lange tatsächlich, glaube ich, dafür so lange, wie es sie gibt. Und es war halt total cool zu sehen, dass wir auch immer, wenn wir Feedback hatten, also wir haben dann gesagt, so hier, da an der Stelle fehlt uns irgendwie da würden wir gerne ein Dokument hochladen können, ne? Wenn wir irgendwie eine PO haben von unserem Supplier oder sowas. Andere Funktionalitäten. Also die sind halt super zugänglich für Feedback und das finde ich immer sehr, sehr gut. Deswegen ist meine Empfehlung also fürs Inventory Management, was jeder hat, der einen Shopify-Shop hat, der benötigt das eigentlich. Da ist für uns halt Fabrikateur wirklich eine gute Hilfe.
Mega gut. Also genau dieses Thema auch, was du am Anfang erklärt hast, ne? Bootstrapping und halt vorneweg genau. Halt dieses Plan, wie viel musst du eigentlich jetzt irgendwie, wie viel kannst du oder musst du von deinem Cashflow opfern für halt eben neue Produkte, damit du aber eben da auch deiner Zielgruppe das verkaufen kannst, wie viel kannst du aber zurückhalten, damit du das halt eben nicht alles irgendwie gebunden hast, sondern wenn irgendwelche Rechnungen kommen, das auch zahlen kannst. Deswegen das quasi so die perfekte Alternative zu Excel und Co., so Fabrikateur. Tatsächlich damals, das erste Mal, als ich davon gehört habe, war auch hier im Podcast, als der Gründer von Apfelband so die eine App genannt hat, die er maximal feiert und da Fabrikateur genannt hatte. Danach bin ich dann auch in Austausch gegangen mit Baha und seitdem auch jetzt seit diesem Jahr besonders stolz, dass er eben hier auch da uns unterstützt bei Merch Inspiration und auch eben aktiv ist auf verschiedensten Events und Co., weil halt eben viele Leute, die das nutzen, maximal begeistert sind, aber viel zu wenig Leute eigentlich wissen, was das für eine Stärke ist oder gar nicht genau das. Es ist ein nicht greifbares Thema vielleicht. Deswegen mega geil, dass du hier dabei warst und auch so ein bisschen mal das erzählt hast, wie deine Perspektive, dein Werdegang war. Cool auch für alle Leute, die da so ein bisschen tiefer reingehen wollen, genau diesen ganzen Strukturierung, Planung im Hintergrund, unser Webinar, was da noch kommt. Genau, ich wünschte, ich könnte hier noch Ewigkeiten mit dir sitzen und einfach dir zuhören, das ist Wahnsinn. So, wir haben jetzt ja nur ganz, ganz oberflächlich an der Oberfläche gekratzt von dem, was du so zu berichten hast, aber mega spannend, super beeindruckend. Damian, riesen Dank, dass du hier dabei warst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Austausch weitergeht in unserem Webinar und dass wir da nochmal tiefer dann auch reingehen können und wirklich so diese Hands-on-Themen. Gibt es noch irgendwie letzte Worte, beziehungsweise ein letzter Satz, ein Tipp noch fürs Ende?
Ich danke dir erstmal für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass die Zuhörer daraus was mitnehmen können und das würde ich dann auch als letzten Satz sozusagen nutzen. Ich hoffe immer bei allem, was ich, ob ich, wenn ich im Podcast bin oder wenn ich bei LinkedIn was schreibe oder wenn ich irgendwo meine Geschichte erzähle, dass daraus Leute etwas mitnehmen können und sei es Inspiration oder es ist vielleicht mal ein Hands-on-Tipp, aber was mir eben auch immer auf meinem gesamten Weg als Unternehmer geholfen hat, ist eben mir genau solche Geschichten mal anzuhören von anderen Unternehmern und auch an der einen oder anderen Stelle immer mal das Gefühl zu haben, so, ach, guck mal, ich bin nicht alleine und auch andere strugglen und man kommt irgendwie aus dem Struggle raus. Also ich glaube, es ist halt so ein plainer, abgedroschener Spruch, aber man muss halt einfach irgendwie an vielen Momenten auch mal den Hintern zusammenkneifen und weitermachen und sagen, okay, da ist irgendwie was Großes, was kommen kann und ich glaube an mich selber und ja, das habe ich auch in der ganzen Zeit, wie ich sie eben beschrieben habe, auch getan und ich denke, das wäre sicherlich so mein Tipp für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin, dass man da einfach nicht einfach sich nicht die Flinte zu schnell ins Korn zu schmeißen.
Mega. Was für gute letzte Worte. Das ist doch perfekt. Damian, Riesendank an dich. Ich freue mich schon auf unser Webinar, auf die nächsten Momente zusammen. Danke dir jetzt aber erstmal halt eben, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Adrian.
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.